Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon ist Miriam C. von der Leipziger Buchmesse mit einer Sendung, die wir am Freitag aufgezeichnet haben. Bis einschließlich Sonntag kommt hier in Leipzig eine Branche zusammen, die in diesem Bücherfrühling über einen Roman bereits ganz besonders vehement und ganz besonders ausführlich diskutiert hat. Takis Würgers Roman Stella spielt in Berlin zu Beginn der 1940er Jahre. Der Autor und Journalist Takis Würger erzählt hier von der 20-jährigen Jüdin Stella Goldschlag. Und Stella Goldschlag ist eine historische Figur. Nach Erpressung und Folter durch die Gestapo begann sie als sogenannte Greiferin Juden zu denunzieren. Und Takis Würger erzählt eine fiktive Liebesgeschichte zwischen ihr und dem jungen Österreicher Friedrich. Das Feuilleton lehnte Würgers Roman über Stella Goldschlag beinahe einstimmig ab. Viele Literaturkritiker hielten dem Autor seinen vermeintlich kitschigen Stil vor und in Verbindung mit dem historischen Handlungsort und Zeit des Romans, dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust, wurde aus dem sprachlich-ästhetischen Problem auch ein moralisches. Unfähig, den richtigen Ton zu finden, scheitere dieses Buch am erzählten Gegenstand. So lautete wiederholte Male das literaturkritische Urteil. Nun schaltete sich auch die Justiz in diese Debatte ein. Im Namen der Erben von Stella Goldschlag forderte ein Berliner Rechtsanwalt den Hansa Verlag auf, bestimmte Stellen im Roman zu schwärzen. Und gegen Takis Würger wurde Strafanzeige erstattet wegen des Verdachts auf Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Nach wie vor allerdings findet der Roman Befürworter, leidenschaftliche Befürworter. 20 Buchhändler verteidigten Würgers Roman in einem offenen Brief und sie hielten die Brandrodungskritiken für unangemessen. Und ich zitiere aus ihrem Brief: Um diese Zeit, gemeint ist die Zeit des Nationalsozialismus, und dieses Unrecht nicht vergessen zu machen, brauchen wir das Erzählen, auch und besonders das der Nachgeborenen. Takis Würger ist Jahrgang 1985. Und wir hören jetzt zunächst den Autor selbst mit einem kurzen Zitat und danach einige Stimmen aus Kultur und Geistesleben.
Obwohl ich ein fiktives Buch geschrieben habe, einen Roman geschrieben habe, habe ich versucht, mich inspirieren zu lassen von der wahren Stella Goldschlag und habe dann zum Beispiel die Gerichtsakten, die im Landesarchiv Berlin liegen, mir durchgelesen, durchgearbeitet.
Beides, der Wirklichkeitshunger und der Narrationshunger, stoßen aufeinander und funktionieren nicht so richtig, weil sobald beide zusammenkommen, die Wirklichkeit zum Problem wird.
Die Frau wurde halb tot geschlagen und hatte nicht nur Striemen im Gesicht. Also diese Banalisierung der Lebenssituation dieser Frau ist unerträglich und kann so nicht stehen bleiben.
Wer hat uns eigentlich die Geschichte der Vernichtung der europäischen Juden erzählt? Sie stoßen auf junge Menschen, die die starken Einflüsse aus der amerikanischen Erzählkultur haben.
Es ist ziemlich kühn, heute die Formulierung zu wagen, dass es dieses Buch ist, das in 50 Jahren unser Bild über den Holocaust bestimmt. Ich hoffe nicht. Ich will nämlich ein Bild haben, das nicht einen einzigen Täter anschaulich macht, sondern vor allem die Betroffenen, die Opfer, die Überlebenden, diejenigen, die das Ganze auszuhalten hatten.
Auf Takis Würgers aktuellen Roman Stella bezogen sich diese Aussagen, die Sie gerade gehört haben, aber auch auf Jonathan Littells Die Wohlgesinnten, auf Deutsch erschienen im Jahr 2008. Denn in den letzten Wochen wurden Fragen aufgeworfen zur Darstellung des Holocaust in Literatur und Film, wie sie immer wieder gestellt werden. Wie viel Fiktion verträgt eine Geschichte über den Zweiten Weltkrieg, eine Geschichte über die Massenvernichtung der europäischen Juden? Welche Form ist dem Thema angemessen? Wie viel Sex und Spannung darf vielleicht auch enthalten sein? Und wer entscheidet gerade heute in einer Zeit, in der die letzten Zeitzeugen sterben? Der Holocaust als Story, geht das? Über diese Frage will ich in den nächsten 25 Minuten diskutieren und dafür begrüße ich jetzt neben mir auf der Bühne des Deutschlandfunks auf der Leipziger Buchmesse die promovierte Film- und Medienwissenschaftlerin Lea Wulff von Haselberg. Sie forscht und publiziert zu deutsch-jüdischen Themen und zur Erinnerungskultur derzeit an der Filmuniversität Babelsberg. Herzlich willkommen, Frau Wulff von Haselberg.
Hallo.
Und mitdiskutieren wird außerdem der Spiegelredakteur Tobias Rapp. Er ist Leiter des Kulturressorts und ich freue mich, dass auch Sie hier sind, Herr Rapp. Herzlich willkommen. Und wie immer bei der Streitkultur haben jetzt beide Diskussionsteilnehmer Zeit, in einer Minute ihre Position zu markieren. Der Holocaust als Story, Herr Rapp, Geht das?
Ganz kurz, bevor meine Minute anfängt, will ich nur kurz sagen, ich bin der Vorgesetzte nominell von Tagesbürger. Ich bin deswegen wirklich befangen, wenn ich über dieses Buch spreche. Nur vorweg, damit irgendwie klar ist, von welcher Position aus ich spreche. Grundsätzlich, wenn ich jetzt mal meine Minute nutze, würde ich gerne zwei Sachen sagen. Zum einen glaube ich, das mag eine Banalität sein, aber ich glaube, Kunst darf erstmal alles. Ich glaube, dass die Aufgabe von Kunst oder eine Möglichkeit, Kunst oder eben in unserem Fall Literatur zu definieren, ist zu sagen, die macht einen Imaginationsraum auf, in dem ungeschützter Platz ist für das Böse, für das Dunkle, für die Fantasien. Das muss erstmal alles möglich sein. Und ich finde, in diesem Imaginationsraum muss es auch möglich sein, zu scheitern. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Zweiter Schritt, es ist auch wichtig, das zu kritisieren, aber ich finde, dass man, wenn man da zur Kritik kommt, man in Rechnung stellen muss, dass wir es mit einem Imaginationsraum zu tun haben, über den wir da sprechen, nicht die Wirklichkeit. Literatur ist nicht Geschichtsschreibung. Ich glaube, dass es wichtig ist, in einem zweiten Schritt darüber zu sprechen, in was für einer Situation befinden wir uns heute. Die letzten Zeitzeugen sterben oder die Zeitzeugen, die jetzt noch da sind, waren damals kleine Kinder. Das ändert die Art und Weise, wie wir sprechen, wie wir nachdenken, wie wir schreiben über den Holocaust. Das war die ganze Zeit schon so. Also in den 50ern war es anders als in den 60ern, anders als in den 70ern, anders als in den 80ern, anders als in den 90ern. Erinnerung ist nichts Statisches. Erinnerung ist immer in Bewegung. Und ich glaube auch, dass wenn wir über Tagesbürgers Buch, wenn wir das als Anlass nehmen, darüber zu sprechen, wie geht Literatur und der Holocaust zusammen, muss man auch das berücksichtigen.
Also Kunst darf erst einmal alles und Erinnerungskultur verändert sich. Darüber werden wir ganz bestimmt noch weiter sprechen. Aber vielleicht erstmal Frau Wohl von Haselberg, der Holocaust als Story, geht das?
Das geht natürlich schon. Zu sagen, dass es nicht geht, wäre insofern ja ein bisschen einfältig, als es ja gemacht wird seit 30, 40, 50 Jahren. Insofern würde ich auch gar nicht mich hinreißen lassen, zu sagen, dass Fiktion per se problematisch ist. Aber wenn Holocaust als Story heißt, simplifizierend und stringent erzählt, kongruent geplottet, auf Unterhaltung, Einfühlung und Affekte abzielend, also das, was so ganz klassisch populäres Erzählen ausmacht, egal ob jetzt für Literatur oder für Film, dann würde ich sagen, gibt es da schon ein problematisches Potenzial. Und das ist, dass so eine Form von populärem Erzählen alles kommensurabel macht. Der Shoah aber können wir uns nur annähern. Wir können die nicht verstehen und die entzieht sich auch unserem Denken, was ja auf Sinnstiftung und Begreifen ausgerichtet ist. Und gelungenes Erzählen über die Shoah, würde ich sagen, kann das stehen lassen und kann das auch zeigen, dass es da was gibt, was sich uns entzieht. Und das ist das Problem, dass das sozusagen in populären Texten häufig nicht angelegt ist. Das heißt aber nicht, dass es generell nicht geht. Und wenn eben die Buchhandlung bei mir um die Ecke den Roman Stella damit bewirbt, dass es ein Buch wäre, was unangenehme Fragen stellt, wenn man sich beim Lesen unweigerlich die ganze Zeit fragen würde, wie hätte ich gehandelt an Stella Goldschlags Stelle, dann ist das genau das Problematische. Das Problematische ist nicht, dass die Leserinnen und Leser sich eine zu wenig unbequeme Frage stellen. Diese Frage mag durchaus unbequem sein, aber wenn die Lektüreanweisung des Romans so ist, dass man nach der Lektüre das Gefühl hat, man könnte diese Frage beantworten, dann ist das eben zu vereinfachen. Und dann würde ich sagen, ja, da wird es halt schwierig.
Aber wir haben gerade bei den Stimmen, die wir gehört haben, ich weiß jetzt nicht, wer das war, da sagte irgendjemand, ich möchte nicht, dass dieses Buch in 50 Jahren für die Erinnerung an den Holocaust steht. Und da dachte ich so, welches Buch sollte das überhaupt tun? Wird nicht in dieser Debatte über dieses Buch eine Erwartung an einen Roman herangetragen, die so gut wie kein Buch überhaupt erfüllen kann? Hat das nicht viel mehr sozusagen mit den Wünschen zu tun, die man einem Buch gegenüber formuliert als mit dem Buch selbst.
Ja und nein. Also ich meine, da habe ich es natürlich als Wissenschaftlerin ein bisschen leichter, weil wir uns ja generell ein größeres Sample angucken. Das heißt, wir gucken, was sind denn Tendenzen in Narrationen? Also das, was ja vielfach kritisiert wurde in Würgers Buch, dass da so Klischees erzählerische drin vorkommen, das liegt ja schlicht daran, dass das Bilder sind, die wir kennen, weil sie genauso schon verwendet wurden. Das heißt, es sind Bilder, die wiederholen sich, die werden konventionalisiert. Insofern prägen sie natürlich durchaus unsere Vorstellung von der Shoah, vom Berlin der frühen 40er Jahre, davon, wie Nazis eigentlich waren oder auch nicht waren, davon, in welcher Bedrängnis die Opfer waren oder nicht waren. Deswegen kennen wir die ja. Und insofern würde ich sagen, klar ist das prägend, aber da ist natürlich das einzelne Buch immer nur eine Stimme in einem Kanon, oder? Ja.
Das Zitat, was wir gehört haben, eingespielt gerade, bezog sich tatsächlich auf eine Aussage des spanischen Schriftstellers und Häftling im KZ Buchenwald, Jorge Semprún. Und zwar sagte er oder vertrat er sehr stark die Meinung, dass die Erinnerung an den Holocaust stirbt, wenn sich junge, nachgeborene Schriftsteller dieses Stoffes eben nicht annehmen. Und er sagte, ich zitiere ihn wörtlich, in 50 Jahren wird sich das kollektive Erinnern an die Shoah nicht auf Raoul Hilberg beziehen, einen amerikanischen Historiker und Holocaust-Forscher, sondern auf Littell. Die Wohlgesinnten werden die Wahrnehmung prägen, nicht die Historiker.
Da würde ich mal glatt sagen, da hat die Geschichte ihm schon jetzt Unrecht gegeben, oder? Littell war eine große Debatte. Wenn ich mir die Debatten anschaue, die über das Dritte Reich und den Holocaust geführt werden, ist da Raoul Hilberg 10 Jahre später wichtiger, als Littell das war.
Aber welche Rolle spielt es vielleicht, dass nun nicht mehr Überlebende die Geschichte erzählen, sondern wir jetzt auch schon anklang, Menschen, die es nicht mehr selber erlebt haben, nachgeboren, die zwangsläufig sich vielleicht der Fiktion bedienen müssen, die eine andere Perspektive auch auf das Geschehen haben. Welche Formen des Erinnerns bringt das vielleicht mit sich?
Erinnerung war auch vorher nicht statisch und sie wurde auch nie nur von Überlebenden erzählt. Also das heißt, Literatur über die Shoah war nie ausschließlich eine Literatur, die die Überlebenden geschrieben haben. Und mit Überlebenden meine ich jetzt nicht diesen etwas schwammigen Begriff der Zeitzeugen, sondern da meine ich tatsächlich Überlebende der Verfolgung der nationalsozialistischen. Das war es nie und insofern hat sich das auch immer verändert. Und ich glaube schon, dass man sich freimachen muss dafür, auch jeder Generation den Raum zu geben, eigene Zugänge zu finden, auch eigene künstlerische Zugänge zu finden. Das heißt aber nicht, dass man einen widerspruchsfreien Raum schafft, wo man tun kann, was man will und dann gibt es keinen Widerspruch. Und im Moment erlebe ich so einen Wunsch danach, nach diesem widerspruchsfreien Raum. Und mir geht es da ganz gegenteilig. Ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass wir streiten über die Angemessenheit der Darstellung und dass wir auch heftig streiten, weil da gibt es offensichtlich gerade in dieser Umbruchssituation der Erinnerungskulturellen zu dem Zeitpunkt, wo eben die Überlebenden fast alle nicht mehr da sind, da gibt es was zu bestreiten und da gibt es auch was zu verteidigen, was der Diskurs eben auch schon geschafft hat in den letzten 70 Jahren. Und ich glaube auch, dass da, um noch sozusagen ein letztes Mal so zu dem Stella-Roman zurückzukommen, auch da ein Teil des Ärgers liegt, dass da ein junger Autor relativ unwissend in dieses literarische Feld geht, wo ja so ein sehr, sehr langer Diskurs vorne dran steht und irgendwie sehr unklar ist, ob der diesen Diskurs überhaupt rezipiert hat oder nicht. Und das sehen wir auch an anderen Stellen, wo Erinnerungskultur bestritten wird, dass sich natürlich die vorangegangenen Generationen, die viel erkämpft haben, wünschen, dass sich die jungen Generationen nicht ahistorisch in diesem Feld verhalten, sondern sich irgendwie auch einordnen in historische Kämpfe.
Ich finde das total wichtig. Ich glaube, dass das genauso ist. Wenn man den Skandal um den Rapper Kollega und den Rapper Farid Bang nimmt, die den Echo bekamen und denen dann eine Zeile nachgewiesen wurde, wo sie sich in einer bestimmten Art über Auschwitz-Überlebende äußerten und denen dann der Echo aberkannt wurde. Und wenn man den Skandal nimmt, finde ich, kann man sehr interessant darüber sprechen, was ist heute eigentlich anders als, sagen wir mal, vor 20 Jahren. Ich glaube, dass eine Sache zum Beispiel anders ist, jenseits dessen, dass es nicht mehr viele von den Überlebenden, wie Sie das gerade formuliert haben, ist die wenigsten von denen noch am Leben sind. Das Land hat sich verändert. Ich bin jetzt 47 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, als der öffentliche Diskurs in Deutschland von Leuten geführt wurde, die deutsche Eltern hatten. So war das vor einem Vierteljahrhundert. Da gab es Leute mit türkischen Eltern, Leute mit jugoslawischen Eltern, die waren alle schon da. Aber die waren noch nicht in Positionen vorgerückt, wo sie quasi ihre Geschichten zum Teil des öffentlichen Diskurses gemacht haben. Daraus entstehen Konflikte. Zum Beispiel entsteht daraus ein Konflikt, Diese Geschichte, die wir Deutschen in einem langen, schmerzhaften Prozess über mehrere Jahrzehnte, haben wir sozusagen die Verantwortung diskursiv in unser Selbstbild eingespeist. Die Verantwortung dafür, dass unsere Großeltern Verbrechen begangen haben. Jetzt gibt es aber sehr, sehr, sehr viele Einwanderer, die in den vergangenen 25 Jahren hergekommen sind, aus allen möglichen Ecken der Welt. Aus der Ukraine sind ganz viele Juden gekommen, die eine ganz andere Verbindung zu den deutschen Verbrechen in der Ukraine haben, als wir das haben. Die bringen diese Geschichten mit. Es gibt aber auch Einwanderer aus dem Libanon, die Palästinenser sind, die Familiengeschichten haben, die wiederum in der Spannung stehen mit dem Staat Israel und die jetzt kommen und diese Geschichten mitbringen. Und das muss alles in einem öffentlichen Streit, in einem öffentlichen Gespräch synthetisiert werden zu einer großen, neuen, aktuellen deutschen Geschichte. Das wird ausgehandelt. Ich bin weit davon entfernt, quasi diese beiden depperten Rapper für ihre Aussagen in Schutz zu nehmen. Das, was ich damit sagen will, ist, dass man nicht erwarten kann, dass junge Leute heute sich einfach so in die Kontinuität von Debatten stellen, die über Jahrzehnte geführt worden sind, weil das Land sich rapide und massiv verändert hat in den vergangenen 25 Jahren. Und da gibt es eine Unsicherheit und diese Unsicherheit muss immer weiter besprochen und diskutiert werden. Und am Ende ist das, was wir jetzt auch gerade hier tun, wo wir hier sitzen.
Aber das ist ja jetzt ein echt weites Feld, was man so aufmacht. Und ich glaube, da würde ich schon ein bisschen Homogenität rausnehmen, weil eigentlich direkt nach 45 waren es nicht die Deutschen, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, die Verantwortung für die Taten ihrer Eltern oder erstmal ihrer eigenen Generation, dann der Elterngeneration und der Großelterngeneration übernommen haben, sondern diese Verantwortung wurde ja bis heute in weiten Teilen entweder gar nicht oder abstrakt übernommen. So, und das ist das, was wir in ganz vielen medialen Erzählungen, also in Fernsehfilmen, in populärem Erzählen, ja auch immer wieder sehen, dass diese Verantwortung eben nicht übernommen wird. Es werden natürlich deutsche Verbrechen anerkannt, aber die werden abstrakt anerkannt als die Verbrechen der Deutschen, während die eigene Familie in der Regel als sich versehentlich, verstrickend, irgendwie sich nicht raushalten können, so gezeigt wird, aber eben nicht als ideologisierte Nationalsozialisten. Dabei wissen wir, dass es bestimmte Generationen gab, die zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel Anfang der 40er Jahre, einfach in relativ breiten Teilen wirklich ideologisiert waren, weil sie alle Institutionen sozusagen der nationalsozialistischen Bildung durchlaufen hatten. Das heißt, diese Kämpfe haben immer stattgefunden mit Leuten, die aus rechtskonservativen Kreisen eher nicht als deutsch gelesen wurden, sondern das waren jüdische Überlebende, das waren linke Remigranten, also so, ne? Und das heißt, wir waren da immer, denke ich, in einem heterogenen Spannungsfeld, so. Aber natürlich stimmt es, es kommen jetzt andere Perspektiven dazu und in der ganzen Debatte um Antisemitismus spielen die eine Rolle, wobei man da, finde ich, schon immer ganz klar sagen muss, das fällt hier alles auf sehr fruchtbaren Boden. Es ist wirklich kein Import von Antisemitismus. Das ist ja was, was gerade in dieser Jugendkultur- und Hip-Hop-Debatte gerne behauptet wird. Aber Verschwörungstheorien, die im Kern immer antisemitisch sind, sind wirklich ganz eng verbunden mit Hip-Hop- und Rap-Kultur.
Klar.
Nicht zwangsläufig, aber so.
Überhaupt kein Widerspruch. Ich wollte überhaupt nicht den Eindruck erwecken, als wenn es da irgendeine große deutsche Heldengeschichte in den vergangenen 70 Jahren gibt. Aber es gibt eine Debatte.
Aber das ist keine deutsche Debatte.
Es ist eine internationale Debatte, aber es ist auch eine Debatte, die in Deutschland, wo sich das deutsche Bewusstsein verändert hat. Ich würde Ihnen da total zustimmen, dass das auf einer Alltagsebene durchgesickert ist, dass es irgendwie Verantwortung gibt. Das ist erst in den 80er Jahren passiert und natürlich auch nicht umfassend. So Leute wie der Staatsanwalt Fritz Bauer in den 60ern stand da alleine auf weiter Flur. Das ist eher in den 80ern passiert, aber ich finde schon, dass man das auch nicht komplett ausstreichen kann. Es gibt sozusagen die Rede von Richard von Weizsäcker, der sich sozusagen bekennt. Es gibt dann unter Rot-Grün die Idee, dass fast schon der Holocaust in das Zentrum der deutschen Identität gerückt wird, dadurch, dass man sagt, wir müssen Genozide, wann immer sie irgendwo auf der Welt passieren, verhindern aus historischer Verantwortung. Das kann man jetzt im Nachhinein als Kriegsbegründung richtig oder falsch finden, aber es lässt sich schon daran eine Debatte markieren, die auch mit dem Historikerstreit zu tun hat.
In der auch viel erkämpft wurde.
In der wirklich viel erkämpft wurde,
wenn man das mit dem Schulbegänner
60. Noch einmal eingreife, wenn wir jetzt aber nochmal auf den aktuellen Hintergrund dieser Debatte über Angemessenheit von Darstellung von Holocaust schauen, dann haben Sie den einmal eher positiv beschrieben. Es gibt aber auch zeitgleich mit Tarkes Würger hat der Fernsehsender CNN eine Umfrage veröffentlicht, in der 7000 Menschen aus 7 verschiedenen europäischen Ländern befragt wurde und das Ergebnis war, einer von 10 Europäern hat noch nie vom Holocaust gehört. Ein Drittel der Befragten stimmt der Aussage zu, dass Juden den Holocaust benutzen, um sich Vorteile für ihre eigene Position zu verschaffen. Also eine klar antisemitische Haltung. Hat vor diesem Hintergrund dann nicht die Kunst eine ganz besondere Verantwortung, wenn sie den Holocaust erzählt, sich auch an Fakten zu halten?
Da würde ich einfach Nein sagen. Ich meine, ein Film oder ein Buch ersetzt keine Geschichtsstunde. Da würde ich die Verantwortung tatsächlich erstmal woanders sehen. Hinzu kommt, das hängt ja auch die Geschichtsschreibung zu hoch. Weil die Frage ist ja nicht nur, hält man sich an Fakten, sondern die zentrale Frage ist ja, was für eine Haltung steht dahinter? Den Geschehnissen gegenüber, den Opfern gegenüber und auch Geschichtsschreibung hat ja eine Haltung. Das ist ja nicht objektiv und neutral, das wissen wir ja spätestens seit Hayden White. Das heißt, worüber wir diskutieren müssen, ist, mit welcher Haltung wird Geschichtsschreibung betrieben, mit welcher Haltung wird Kunst gemacht. Und über diese Haltung kann man streiten und die kann man auch unangemessen finden. Aber die Frage ist, glaube ich, tatsächlich weniger, ob da faktual oder fiktional erzählt wird.
Ich finde auch, dass dieses Anliegen, diese Geschichten zu vermitteln, hat in der Kunst den falschen Adressaten. Weil die Kunst der Raum ist, wo die Fantasie erlaubt ist. Ich glaube, andersrum, man muss die Frage genau andersrum stellen. In einer Zeit, wo es durch das Aufkommen der sozialen Netzwerke sehr viel Unsicherheit darüber gibt, was stimmt eigentlich und was stimmt nicht, ist quasi in den nicht künstlerischen Gegenden der Medienwelt sehr, sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, dass Sachen faktisch stimmen und dass man klar macht, was ist eine Verschwörungstheorie und was ist eine nachweisbare Recherche. Ich glaube, dass man die Frage so stellen muss. Die Kunst sollte der Raum sein, wo sich diese Frage so groß wenigstens nicht stellt. Man muss sich schon quasi fragen, wie geht ein Autor oder eine Autorin mit dem Material um? Was macht sie damit? Was macht er damit? Warum so und nicht anders? Was ist das Ziel? Wie wird das Material angeordnet? Wie wird die Geschichte eingehängt? Das sind schon wichtige Fragen. Aber die, würde ich immer sagen, haben sehr viele Dimensionen. Und das Richtige oder Falsche, in Anführungszeichen, ist da nur eine davon.
Und ich würde auch sagen, dass diese Obsession der Authentizität, das ist auch was, wohinter man sich verstecken kann. Also hinter einer authentischen und historisch wasserdichten Darstellung kann man sich natürlich auch super verstecken und dann nicht darüber sprechen, was für eine Erzählhaltung wird eingenommen, wie geht jemand mit dem Material um, was für eine Deutung bietet er eigentlich, er oder sie eigentlich an. Und das ist das, was wir eigentlich diskutieren müssen. Und gerade die Authentisierungsstrategien, und vor wenigen Wochen wurde Schindlers Liste wieder ausgestrahlt, und das ist ja genau so ein Film, der das macht. Also der erzählt wahnsinnig authentisch, bis ins kleinste Detail wurde da auf alles geachtet, dass es historisch richtig ist, und die Historiker sind ja auch und Historikerinnen sind ja auch fröhlich auf dieses Pferd aufgesprungen und haben dann überprüft, stimmen alle Fakten, und trotzdem muss man eigentlich andere Fragen an diesem Film stellen. Wenn man diskutieren möchte, ist es angemessen, was der macht oder was er nicht macht.
Also Sie sehen schon, es gibt noch viele Dinge, die man weiter diskutieren müsste. Leider sind wir schon am Ende der Zeit. Wir haben ab und zu von so Medien oder Instanzen gesprochen, an denen sich die Debatte um die angemessene Darstellung von Holocaust wieder entzündet und wer sie führt. Vielleicht die Frage nochmal an Sie beide mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Vielleicht eine Schätzung von Ihnen in die Zukunft. An was für Rap-Songs oder Büchern oder Filmen, an welchen Medien wird sich diese Debatte in Zukunft entzünden und wer wird sie vor allem führen?
Oh Gott, die Frage kann ich nicht beantworten. Ich glaube, diese Orte werden sich finden. Wir als Medienmenschen leben natürlich in der Hoffnung, dass wir das entscheiden. Aber ich glaube, dass man sich da auch nichts vormachen darf. Es gibt sehr viele Orte, an denen geredet wird. Es gibt sehr viele Orte, an denen gestritten wird. Und es sind nicht mehr notwendigerweise die großen Medien, die da die einzigen Orte sind. Wir haben da einen Erosionsverlust an Bedeutungserosion, und das kann man bedauern, aber das ist so. Ich glaube, dass es genau deswegen sehr, 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 sehr wichtig ist, diese Debatten in der angemessenen Schärfe auch zu führen, damit es überall um die Fragen geht, wie man Geschichte überliefert.
Frau Wulff von Hallenbeck, Sie eine Vermutung?
Ich würde es ein bisschen optimistischer sehen. Also diese Tag-ist-Würger-Debatte, man muss den Roman nicht mögen, aber hat ja doch gezeigt, dass da noch hitzig gestritten wird im deutschen Feuilleton. Und ich finde das ganz ermutigend, dass das passiert, und denke auch, dass das sich weiter immer mal wieder entzünden wird. Aber offensichtlich eben nicht nur anhand eines Romans, sondern wenn sich dann verschiedene Debatten und verschiedene Unbehagen kreuzen und dadurch dann sozusagen so ein explosiver Moment entsteht.
Also wie und wo, über was gestritten wird, das werden wir denn in Zukunft alle selbst mitverfolgen und miterleben. Für heute bedanke ich mich erstmal bei meinen Gästen, bei der Medienwissenschaftlerin Lea Wulff von Haselberg und dem Spielredakteur Tobias Rapp. Und vielen Dank auch an Sie, das Publikum vor der Deutschlandfunkbühne auf der Leipziger Buchmesse und an alle Hörerinnen und Hörer an den Radiogeräten für das Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Miriam C.